Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Eigentumswohnung. Ihr möchtet eine Eigentumswohnung kaufen, in der ihr selber wohnen möchtet, dann ist diese Folge genau die richtige für euch. Ich habe heute Ringo Hellwig, unseren Berater und Spezialist für Baufinanzierung aus Lübeck, zu Gast und er kennt alle Tipps und Tricks und Stolperfallen, die es dabei zu beachten gibt. Ich freue mich, dass du da bist, Ringo. Hallo.
Hallo Anna, moin.
Ringo, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufen möchte, was sind denn so die ersten Schritte, die ich da eigentlich unternehmen soll?
Also am Anfang solltest du dir überlegen, was du mit dieser Wohnung machen möchtest. Willst du selber da drin wohnen? Willst du die als Kapitalanlage nutzen, also vermieten? Das sind so das Erste, worauf du achten solltest. Wenn du selbst einziehen möchtest, vielleicht dann noch überlegen, ob du genau in dieser Wohnung auch alt werden möchtest oder ob sie nur ein Schritt zum eigenen Haus für dich ist. Also viele meiner Kunden kaufen in jungen Jahren erstmal eine Eigentumswohnung, um sich so selbstständig quasi dann auch zu fühlen, wohnen dort einige Jahre und wenn sie dann durch Familiengründung oder andere Sachen lieber ein Häuschen kaufen wollen, wird die Eigentumswohnung wieder verkauft oder vermietet. Das sind so Sachen, die man nochmal berücksichtigen kann. Auf jeden Fall empfehle ich, bevor man eine Eigentumswohnung kauft, ein Gespräch mit seinem Finanzierungsberater durchzuführen. Wir bieten hier eine sogenannte Budgetberatung an und wir ermitteln dann, wie viel Haus, wie viel Eigentumswohnung kannst du dir für dein Geld überhaupt leisten. Am Anschluss kriegst du dann noch ein Finanzierungszertifikat ausgehändigt und kannst dann wirklich gezielt losziehen und nach Preisen selektieren und dir dann deine Eigentumswohnung suchen.
Du sagtest jetzt gerade, viele deiner Kunden machen das so am Anfang, dass sie erstmal eine kleinere Wohnung vielleicht kaufen, die auch leistbarer ist und dann so ein bisschen, ich glaube auf Englisch sagt man die Housing Ladder, irgendwie hochgehen. Das ist auch, glaube ich, da in anderen Ländern deutlich mehr Usus, dass man so eine kleinere Wohnung, dann eine größere Wohnung und dann irgendwann vielleicht ein Haus kauft. Und das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Idee, weil man dann ja auch schon keine Miete hat, ne? Und schon ein bisschen was abzahlt, wie du sagst. Also vielleicht auch mal zu überlegen, vielleicht muss ich jetzt gar nicht erstmal zur Miete wohnen, sondern mir eben auch eine kleine Wohnung kaufen und früher anfangen. Und da habe ich verstanden, da hilft die Budgetberatung mir dann erstmal, um rauszufinden, was kann ich mir leisten.
Genau, durchaus. Also wir sagen ja auch nicht umsonst, also irgendwie zahlt man in seinem Leben immer ein Haus oder eine Wohnung, entweder seine oder die vom Vermieter, ne? Also warum nicht gleich auch versuchen, was zu kaufen? Na klar.
Und sind denn Eigentumswohnungen günstiger als Häuser?
So pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber in Metropolen zum Beispiel sind häufig sogar Wohnungen teurer als Häuser. In normalen Regionen, aber in ländlichen Regionen, in Kleinstädten kann man schon davon ausgehen, allein weil die Wohnfläche ja kleiner ist als bei einem Haus. Und auch nur anteilig Grundstückskosten anfallen, dass dann die Eigentumswohnungen in der Regel schon günstiger sind als ganze Häuser, ja.
Also nicht pro Quadratmeter, aber sozusagen dann im Overall.
Genau. Wichtig natürlich wie immer die drei Ls, Lage, Lage, Lage. Das ist immer einer der Punkte, warum eine Wohnung auch mal teurer sein kann als eine andere.
Wer sich für die genauen Quadratmeterpreise in den Regionen interessiert, der kann auch mal auf unserer Website schauen. Da gibt es den Dr. Klein Trendindikator Immobilienpreise und da unterscheiden wir auch in die Quadratmeterpreise von Wohnungen und von Häusern. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Ringo, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn prinzipiell für Eigentumswohnungen?
Also grundsätzlich gibt es ja keine großartig anderen Finanzierungsmöglichkeiten als für ein Einfamilienhaus. Das klassische Annuitätendarlehen sollte man sich hier anschauen mit einer Zinsbindung von 10 Jahren, vielleicht 15 Jahre. Wer sehr sicherheitsbewusst ist, kann natürlich auch 20 und 30 Jahre mal querrechnen. Es gibt immer auch die Möglichkeiten, mit endfälligen Darlehen zu arbeiten, zum Beispiel über die Absicherung eines Bausparvertrages. Das ist aber vielleicht eher ratsam für den Kapitalanleger, der quasi auch für seine Steuer eben günstig oder mehr absetzen möchte. Kommt immer darauf an, auch auf die Wünsche, die der Kunde natürlich auch hat.
Mhm. Du bist gerade auch nochmal auf die Zinsbindung eingegangen. Wenn man jetzt 20 Jahre überlegt, dann hat man ja auch nach 10 Jahren diese Kündigungsfrist, ne, wo man dann nochmal gucken kann, ob nicht doch was günstiger geworden ist in der Zwischenzeit.
Genau richtig. Da entscheiden sich im Moment auch sehr viele eher dann für 15 Jahre Zinsbindung, um dann auch wirklich nochmal 5 Jahre den Markt zu beobachten, wo wir natürlich dann auch wieder mit unterstützen und dann eben den Vorteil der Kündigung nach 10 Jahren dann auch für sich gefunden haben.
Du sagtest gerade, das Annuitätendarlehen ist auch eben bei Eigentumswohnungen ganz häufig nachgefragt. Das ist ja so eine Art der Finanzierung, wo ich jeden Monat eine feste Rate habe und dann sukzessive eben mein Darlehen abbezahle. Und da verändert sich dann so ein bisschen. Am Anfang zahlt man sehr viel anteilig Zinsen ab, am Ende zahlt man dann sehr viel, tilgt man mehr. Ne? Das ist aber die Darlehensform, die wir eigentlich in Deutschland so am häufigsten kennen, wo man von Anfang an weiß, wie hoch ist meine Rate und über die gesamte Zinsbindung bleibt die gleich.
Genauso.
Wenn ich Eigenkapital einbringen möchte, kann, was würdest du denn sagen, was ist da sinnvoll, wie viel Prozent soll ich da ansparen vorher?
Also zumindest in Prozent würde ich mal sagen, 10, 15% sind immer empfehlenswert. Zumindest aber die Erwerbsnebenkosten wären klasse, wenn die aus Eigenkapital kommen. Also die Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten und eventuell der Makler. Keine Bank möchte gerne die Steuern für eine Wohnung zahlen oder für ein Haus. Natürlich, je mehr Eigenkapital du einbringst, umso günstigere Zinsen kannst du bekommen. Und weil das Risiko für die Bank ja dann auch kleiner wird. Und mit kleineren Zinsen hast du eine kleinere monatliche Rate und schon wird es auch vielleicht attraktiver. 10, 15% würde ich dir mal so als Prozentsatz mit auf den Weg geben.
Und welche Rolle spielt die Bonität bei der Finanzierung?
Na klar, immer eine recht große. Man sollte schon in Arbeit sein. Man sollte deine monatlichen Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben sollten natürlich gut im Verhältnis zueinander stehen, sodass man sich dann die zusätzliche Belastung, auch wenn die Miete zwar wegfällt, aber eben auch noch, dass man sich das leisten kann.
Gibt es denn so typische Fehler bei der Finanzierung und wie kann man sie vermeiden?
Der Unterschied zum Haus ist bei einer Wohnung einfach, dass es sich in der Regel um ein größeres Haus handelt, wo man quasi einen Teil von dann bewohnt und was mir dann auch gehört. Das heißt, du solltest dich immer informieren, wie es um die geplanten Modernisierungen für dieses Haus steht. Also was ist genau geplant, was kostet das und sind schon Rücklagen dafür gebildet worden? Also vom Vorbesitzer hat der schon in die Hauseigentümergemeinschaft eingezahlt. So dass, wenn jetzt zum Beispiel nächstes Jahr das Dach modernisiert werden soll für die gesamte Gemeinschaft, dass dann eben auch schon genügend Rücklagen da sind. Ansonsten kann eben das ganz schön teuer werden. Also dann unterschreibst du den Kaufvertrag und ein halbes Jahr später kommt eine Rechnung ins Haus. So, bitte jetzt 15.000 Euro anteilig fürs neue Dach bezahlen. So, und dann, ja, salopp gesagt, machst du dicke Backen und guckst eben, wie geht's jetzt weiter. Deswegen vorher informieren, welche Sachen stehen an. Wie hoch ist der nächste Kostenfaktor für die gesamte Gemeinschaft, für dieses Haus? Und ansonsten die gleichen Sachen auch wie beim Haus. Schau dir an, wie ist das Badezimmer? Muss ich das bald irgendwie renovieren? Soll ich das gleich mitmachen oder später?
Gibt es irgendwie einen Ort, wo ich diese Sachen finde? Also du hast gesagt, klingt ja total logisch, dass ich erstmal gucke, was kommt da jetzt? Bad, oh gut, Bad sehe ich wahrscheinlich, wenn ich die Wohnung besichtige. Die Heizung, ob ich das jetzt einschätzen kann, wann die fällig ist, das weiß ich ja nicht so richtig gut. Gibt es da irgendwie einen Ort, wo ich das alles rausbekomme?
Na klar, also grundsätzlich, wenn eine Immobilie über einen Makler angeboten wird, muss der dir natürlich all die Wege dazu öffnen oder schon die Unterlagen parat haben. Bei einer Eigentumswohnung haben wir ja eine Gemeinschaft, die quasi ein Haus bewohnt und da gibt es eine sogenannte Verwaltung, die das Ganze eben auch verwaltet, also die ganzen Heizkosten, Hausmeisterkosten und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich bei der Verwaltung genau die letzten Protokolle der Eigentümerversammlungen einsehen. Und da muss das dann auch aufgeführt sein. Wir haben vor, 2026 das Dach zu modernisieren und dafür werden jetzt monatlich Rücklagen gebildet von jedem Eigentümer anteilig der Quadratmeter und so weiter und so fort. Sowas steht dann genau in diesen Protokollen auch drin. Und Obacht, wenn es eben nicht drin steht, also wenn der Verwalter vielleicht nicht ganz so gut ist, dann muss man natürlich auch mal nachfragen. Ich habe gesehen, ihr wollt ein Dach machen, ihr habt gar keine Rücklagen gebildet. Was kommt denn da auf mich zu? Und dann sollte man erstmal über den Makler, dann über den Verwalter quasi diese Sachen erfragen.
Okay, also die Protokolle der Versammlung, die sind sozusagen die Öffnung der Büchse der Pandora.
Ja, hoffentlich nicht. Aber grundsätzlich sind die wichtig, um da die Informationen rauszuziehen. Das ist immer viel zu lesen und da sind auch ganz normale Dinge drin geregelt. Aber wenn man eine Eigentumswohnung kauft, sollte man sich damit auch einmal auseinandersetzen. Was kommt da auf mich zu? Denn zukünftig bist du als Eigentümer in dieser Eigentümerversammlung und entscheidest mit.
Und wahrscheinlich, wenn die Wohnung jetzt so ein bisschen älter ist, sind die noch wichtiger, als wenn ich jetzt quasi Neubau kaufe, ne?
Ja, genau. Also da gibt es ja auch gesetzliche Bestimmungen, wann was wieder irgendwie ausgetauscht werden muss. Da gibt es auch andauernd Änderungen. Die oder die Verwaltungen so einer Eigentumswohnung sind verpflichtet, die Eigentümer auch über Gesetzesänderungen zu informieren. Und zum Beispiel, wenn jetzt festgestellt wird, die Heizung ist schon so alt, die muss übernächstes Jahr oder in den nächsten 5 Jahren getauscht werden, dann muss man darüber auch sprechen.
Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, Instandhaltungsrücklagen, ne? Das ist ja das, wo zukünftige Investitionen aus Rücklagen bezahlt werden.
Ja.
Werden die von Anfang an festgelegt und reichen die aus oder wie funktioniert das Ganze?
Ja, wie schon gesagt, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, wirst du ja Mitglied einer sogenannten Eigentümergemeinschaft. Und die gesamte Gemeinschaft kümmert sich um die Instandhaltung, Pflege des gesamten Wohnhauses. Das kann recht überschaubar sein, wenn du so ein Dreifamilienhaus siehst und da sind drei Parteien, dann müssen sich drei Leute an den Tisch setzen und müssen planen. Das kann aber auch sein, dass so eine Wohnungseigentümergemeinschaft aus mehreren, ja, ich sag mal 20, 30 oder sogar noch mehr Eigentümern zusammensetzt. Und dann muss man das natürlich auch alles unter einen Hut kriegen. Und die beschließen gemeinsam, also zum Beispiel holen die sich Kostenvoranschläge für ein neues Dach. Ein neues Dach kostet vielleicht in der Größenordnung von so einem großen Haus 80, 100.000 Euro, dann wird das durch die Quadratmeter auf die Nasen aufgeteilt und dann sagt man, okay, wir bilden jetzt Rücklagen. Und wenn dann aber in der Eigentümergemeinschaft einige Menschen dabei sind, die sagen, ich möchte aber gar nicht mit euch zusammen sparen, sondern ich spare mir das selber ab, dann kann eben auch so eine Entscheidung getroffen werden, dass jeder für sich selbst das ansparen muss. Und am Ende gibt es halt eine Rechnung. Deswegen die Protokolle lesen, nachfragen und im Zweifel auch dann mit dem Verkäufer sprechen, hey, hast du dafür schon Rücklagen gebildet? Verrechnen wir das irgendwie mit dem Kaufpreis? Wie wollen wir da vielleicht auch vorgehen? Oder dann eben sagen, okay, ich habe jetzt gesehen, ihr wollt nächstes Jahr ein Dach machen. Ich habe jetzt natürlich keine Rücklagen gebildet. Kommst du mir mit dem Kaufpreis ein bisschen entgegen? Können wir da noch mal verhandeln?
Okay, also das ist so eine individuelle Sache. Da muss man genau hingucken.
Ja.
Jetzt hast du kurz angesprochen, es kann, so also eine Eigentümergemeinschaft kann irgendwie aus drei Parteien oder aus 23 oder 30 bestehen und sagt es ja, natürlich irgendwie ist es die Sache, man sitzt dann zu dritt oder eben zu 30 am Tisch. Klingt für mich erstmal so, als ob 30 ein bisschen schwieriger handelbar ist als drei. Gleichzeitig hast du dieses Beispiel jetzt mit dem Dach, gesagt, wenn ich da natürlich. Wenn das aber durch die Anzahl der Personen geht oder der Wohnung, dann ist ja so ein Dach meistens günstiger, wenn es mehr Menschen sind oder mehr Parteien. Das Dach ist wahrscheinlich auch ein bisschen größer, aber trotzdem gibt es da ja sozusagen Vor- und Nachteile. Würdest du pauschal sagen, das eine ist besser, also eine kleinere Anzahl an Parteien ist besser als eine größere oder umgekehrt?
Ach ja, das ist schwierig. Auch bei drei Leuten kann einer dabei sein, der einfach querschießt, ne? Also einer, der dann immer alles besser weiß und alles bestimmen möchte. Grundsätzlich hast du recht, wenn du das auf mehrere Schultern verteilst, sind natürlich die Lasten viel kleiner, ne? Man muss aber trotzdem bedenken, auch wenn man im Erdgeschoss wohnt, muss ich mich um das Dach dieses Hauses kümmern. Also ich kann mich nicht darauf ausruhen und sagen, ja, der unterm Dach wohnt, der wird ja zuerst nass. Also das ist Quatsch, da muss man schon dann diesen Gemeinschaftsgedanken auch leben. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, bei mehreren, also je mehr, umso besser, aber auch da gibt es immer Sonne und solche. Und das ist wie, du kennst das vielleicht vom Elternabend, von der Schule oder vom Kindergarten. Es sind immer Menschen dabei, die sind besonders und da muss man sich mit denen muss man sich einigen.
Das hast du schön ausgedrückt. Ich habe jetzt so ein Bild. Wir sind jetzt schon so ein bisschen galant übergeleitet zum Thema Nebenkosten. Instandhaltungsrücklagen gehören natürlich zu den Nebenkosten. Was auch noch ein Batzen sozusagen bei den Nebenkosten ausmacht, ist das Hausgeld. Was genau ist das denn und wie setzt es sich zusammen?
Das Hausgeld ist im Prinzip Oder ich fang mal anders an. Also die normalen Nebenkosten, die du auch aus der Mietwohnung kennst, Strom, Gas, Telefon und so weiter, sind ganz individuell für dich. Und das Hausgeld ist dann eben das, was du dann für die Eigentümergemeinschaft quasi dann auch zahlst. Das heißt, da sind dann die Hausmeisterkosten unter anderem mit drin, Schornsteinfegerkosten, Versicherungskosten, die Kosten für die Garten- und Rasenpflege zum Beispiel, die Reinigung vom Flur und dann eben auch die Instandhaltungspauschalen oder die Instandhaltungsrücklagen, die die Gemeinschaft beschlossen hat, monatlich dann nochmal zur Seite zu legen.
Okay, also die Instandhaltungskosten oder Rücklagen, die sind Bestandteil des Hausgeldes dann.
Ja, sage ich jetzt mal pauschal. Es könnte aber auch sein, dass aus einem Protokoll hervorgeht, das Hausgeld bleibt unangetastet, weil wir davon normale Rücklagen bilden für Eventualitäten. Und ganz speziell wollen wir jetzt aber nochmal zusätzlich sparen für das neue Dach und bilden hier eine zusätzliche Instandhaltungsrücklage nach, die nicht im Hausgeld enthalten sein muss, die dann auch wieder wegfällt, wenn das neue Dach fertig ist, zum Beispiel. Auch hier gibt es immer Sonne und solche, also vorher informieren, lesen.
Wenn ich jetzt so eine Wohnung mir angucke oder so eine Wohnungsanzeige angucke, dann sind da ja, wird häufig die Höhe des Hausgeldes ausgewiesen. Wie kann ich das denn bewerten?
Ja, das ist auch schwierig, wenn man noch keine Erfahrung hat, ne? Man kommt ja aus der Mietwohnung in der Regel und weiß gar nicht, wie viele Rücklagen machen denn jetzt Sinn und so weiter und so fort. Es gibt, wie bei der Mietwohnung auch, gibt es so eine Jahresabrechnung. Das heißt, da wird der Vorbesitzer deiner Wohnung, die du kaufen möchtest, der kriegt jedes Jahr eine Abrechnung, wie sich sein Hausgeld zusammensetzt. Also wie viel der Hausmeister kostet, der Schornsteinfeger, Versicherung und wie viel anteilmäßig dann von ihm dann dafür genutzt wird. Dann kann man das schon recht gut bewerten, wenn man dann sieht, okay, das ist kostendeckend und ich sehe in dieser Jahresaufstellung keine Rücklagen. Und dann kann man gezielt zum Beispiel nach diesen Rücklagen fragen. So würde ich es jetzt erstmal sagen. Denn es gibt wirklich Hausgemeinschaften, da zahlt man 130 € Hausgeld. Da muss man natürlich vielleicht ein bisschen hellhörig werden und sagen, okay, da scheinen bestimmt keine Rücklagen mit dabei zu sein. Wenn die Hauseigentümergemeinschaft sich entschlossen hat, keine Rücklagen zu bilden, ist das ja in Ordnung, aber dann musst du für dich eben festlegen, dass du selber Rücklagen bildest.
Also auch da gibt es keine Pauschalantwort, sondern da muss man immer auch genau hingucken.
Wie es immer so ist.
Gibt es noch laufende Kosten, die auf Wohnungseigentümer und Eigentümerinnen zukommen?
Ja, das Gleiche, was ich vorhin schon sagte, wie auch in der Mietwohnung, ne? Also deine ganz klassischen Strom, Gas, Telefon, Internet, Trinkwasser, Abwasser. Das sind so die laufenden Kosten, die mir jetzt so spontan einfallen.
Wenn wir nochmal so ein bisschen in die Praxis gucken, ne? Und vielleicht auch mal so ein bisschen auf so ein Fazit unseres Gesprächs jetzt gucken. Welches sind denn die drei wichtigsten Tipps, die du Kaufinteressenten geben würdest?
Tipp 1, Protokolle lesen. Protokolle der Eigentümerversammlung lesen, ganz wichtig. Die Teilungserklärung lesen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Eine Teilungserklärung, sagt im Prinzip etwas darüber aus, wie ist dann das gesamte Haus aufgeteilt. Also welcher Teil von diesem Haus gehört denn mir? Zum Beispiel im ersten Geschoss die Wohnung links als Wohneinheit 2 bezeichnet zum Beispiel. Und dazu gehört der Parkplatz in der Tiefgarage Nummer sowieso. Sowas steht dann in der Teilungserklärung drin. Also auch die sollte man sich auf jeden Fall durchlesen. Und als letzten Tipp, Rücklagen. Rücklagen, Rücklagen, entweder selber bilden oder erstmal schauen, was hat denn die Gemeinschaft beschlossen. Du sagtest das schon, so ein Dach wird wahrscheinlich teurer sein als beim normalen Einfamilienhaus. Die Heizung siehst du gar nicht zum Beispiel. Du kriegst nur deine Abrechnung, weil die Heizung ist irgendwo zentral oder es ist Fernwärme. Das heißt, da muss man beim Verwalter fragen, wie alt ist die denn? So, und wenn die jetzt gerade erst neu gemacht wurde, dann kannst du schon wieder dich da an der Stelle ein bisschen entspannen und sagen, okay, da habe ich keine Baustelle, da muss ich erstmal nichts zurücklegen für. Also Protokolle lesen, Teilungserklärung lesen und Rücklagen bilden.
Okay, und bei der Teilungserklärung vielleicht noch mal eine Nachfrage. Da ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich das, was ich jetzt sehe und besichtigt habe, dass das dann auch mit dem übereinstimmt, was ich in dieser Teilungserklärung sehe.
Genau, auf jeden Fall. Und das wird auch so im Kaufvertrag stehen.
Okay.
Also auch hier ganz, ganz wichtig, es gibt dann auch einen Bauplan vom gesamten Haus, von den einzelnen Etagen, wo ganz genau eingezeichnet ist, welche Wohnung du kaufst. Und das muss dann mit der Teilungserklärung übereinstimmen. Nicht, dass du auf einmal eine Wohnung kaufst, die neben deiner Wohnung liegt, und dann aber auch du die Eigentumsanteile daran hältst. Das wäre ein ganz schönes Kuddelmuddel. Wird in der Regel nicht passieren, weil ein Notar, wo du den Kaufvertrag unterschreibst, ja das ja auch prüft, ob das wirklich alles dann auch so ist, wie es hier vorgelegt wird.
Vielleicht auch noch eine Rückfrage zu den Rücklagen. Gibt es da pauschal mit den Banken rechnen, pro Quadratmeter oder pro, weiß ich nicht was? Also gibt es irgendwie so eine ganz grobe Zahl, wo ich da mich dran orientieren kann?
Eher nicht. Da ist es tatsächlich wirklich so der gesunde Menschenverstand, der hier genutzt werden sollte, wenn man sagt, also entweder durch die Protokolle ist zu erlesen, wie viel Geld gebraucht wird, wie viel anteilmäßig müsste ich denn an diesem Projekt bezahlen. Und wenn wir mal bei dem Projekt Dach bleiben, als Beispiel ist mein Anteil an diesem Dach 7.000 Euro, dann muss ich gucken, habe ich die schon irgendwo beiseite und bringe die als Eigenkapital gar nicht mit ein? Oder muss ich die beiseite sparen? Wann brauche ich die? Und dann muss man einfach seinen Taschenrechner nehmen, 5 Jahre durch 12 Monate, und schon weiß man dann, was man für ein Geld dann am Ende benötigt. Und dann sich selber nochmal einen Puffer einbauen für Eventualitäten. Da würde ich einfach, ja, Kopf einschalten, gesunden Menschenverstand nehmen und rechnen. Im Zweifel auch mit Leuten sprechen, die schon in einer Eigentumswohnung leben, oder mit den Eltern oder auch mit dem Finanzierungsberater. Hey Mensch, was meinst du, wenn ich jetzt 200 Euro beiseite lege, ist das okay? Und dann kann man ja mal so Pi mal Daumen hochrechnen und dann bekommt man schon seine Antworten.
Also ist auch so eine individuelle Sache, weil es natürlich klar vom Alter der Wohnung abhängt, sicherlich von der Größe etc. Ne?
Genau.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe, eine Immobilie zu kaufen, also so eine Eigentumswohnung, und du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dann ist einer der ersten Steps, so eine Budgetberatung zu machen. Welche Unterlagen brauche ich denn dazu?
Für die Budgetberatung reicht es mir in meiner Beratung immer entweder das gesprochene Wort oder eben das, was man selber so im Kopf hat. Also wie viel Geld verdiene ich jeden Monat netto? Habe ich Ratenkredite? Was muss ich dafür monatlich bezahlen? Bin ich privat krankenversichert? Muss ich Unterhalt an jemanden bezahlen und so weiter und so fort? Da brauche ich noch gar keine Belege, da brauche ich noch gar keine Papiere, noch gar keine Unterlagen. Wenn wir einen Antrag dann dementsprechend an die Bank schicken wollen, dann sind wir eben auch bei den ganz klassischen Bonitätsunterlagen, Gehaltsabrechnung, Belege für die Ratenkredite, Personalausweis. Dann gibt es natürlich auch die Objektunterlagen, also Grundrisse von der Wohnung, die Wohnflächenberechnung, also tabellarisch aufgeführt, wie viel Quadratmeter habe ich in welchem Raum. Flurkarte, Grundbuchauszug, Energieausweis heutzutage sehr, sehr wichtig. Die Sachen erhält man in der Regel vom Makler. Wenn der Makler aber nicht involviert ist, kann der Eigentümer die von der Verwaltung auch anfordern. Es gibt einen Energieausweis fürs gesamte große Haus, nicht pro Wohnung, sondern fürs gesamte Haus. Und dazu ist er verpflichtet, immer einen aktuellen parat zu haben, der gültig ist und der dann auch ausgehändigt werden muss. Und ansonsten, ja, gibt es auch bei den Banken Sonne und solche, und manche sind spezieller und wollen auch nochmal einen Steuerbescheid sehen oder sogar die Steuererklärung. Eigenkapitalnachweis ist natürlich gebraucht. Da weicht aber auch die Unterlagencheckliste häufig von Bank zu Bank auch ab.
Wer jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, wir werden auch noch mal die Informationen in den Shownotes reinpacken, damit ihr da eine Liste habt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir jetzt so besprochen haben. Also wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, eine Eigentumswohnung, dann hast du gesagt, ist es auch oft so, dass einige deiner Kunden schon früh anfangen und eine kleinere Wohnung kaufen, die sukzessive dann entweder vermieten oder verkaufen, um sukzessive eine größere Wohnung oder dann auch mal ein Haus zu haben. Und das macht eben auch Sinn, weil man dann ja in die eigene Tasche zahlt. Der erste Schritt ist immer so eine Budgetberatung, um zu gucken, was kann ich mir überhaupt leisten. Das ist unverbindlich und kostenlos ja bei uns. Im Prinzip gibt es keine Unterschiede bei den Finanzierungsoptionen. Das Annuitätendarlehen ist auch bei Eigentumswohnungen die beliebteste Form, wo man eben eine feste Rate hat. Zinsbindungen können variieren zwischen 10 bis 20, 25 Jahre gibt es auch. Und dann hat man ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe dieses Sonderkündigungsrecht und gucke nochmal, ob die Zinsen nicht besser geworden sind in der Zwischenzeit. Eigenkapital, sagtest du, mindestens, also 10-15%, aber mindestens die Kaufnebenkosten, die Erwerbsnebenkosten, dass man die aus Eigenkapital bestreiten sollte. Bonität ist auch wichtig, natürlich. Man muss halt gucken, dass alles zusammenpasst. Einkommen und die Ausgaben, die man dann hat. Wenn man dann die Wohnung besichtigt, dann ist es wichtig zu gucken, genau welche Unterlagen gibt mir der Makler oder der Eigentümer der Wohnung mit. Ganz wichtig, hast du gesagt, das sind die Protokolle der Eigentümerversammlung, weil man da sehr, sehr viele Informationen über diese Instandhaltungsrücklagen, wie die gebildet werden, wie viel da ist, welche Modernisierungen geplant sind in der Zukunft und ob sich das dann deckt mit den Rücklagen, ob die dafür ausreichen. Genau, das ist wichtig. Zudem ist die Teilungserklärung wichtig, hast du gesagt, da nochmal zu gucken, passt das zusammen, was ich mir jetzt angeguckt habe, welche Gemeinschaftsräume gehören auch noch dazu, etc. Das Hausgeld setzt sich zusammen aus den laufenden Kosten, da gucken in den Unterlagen, die man bekommt vom Makler oder vom Eigentümer. Da gibt es so eine Jahresabrechnung. Ist das alles kostendeckend? Habe ich noch was vergessen?
Nee, hast du gut zusammengefasst. Fällt mir auch nichts weiter ein.
Okay. Ganz lieben Dank, Ingo. Das war super umfangreich und aber trotzdem fand ich total hilfreich, dass wir jetzt mal so einen richtig guten Überblick von Anfang an haben, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufen möchte und unsere Hörerinnen und Hörer auf allen Schritten mitgenommen haben. Ganz lieben Dank.
Sehr schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank zurück.
Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@dhklein.de. Eine unserer nächsten Folgen wird sich auch um das Thema Eigentumswohnung als Kapitalanlage drehen. Wenn ihr dazu spezielle Fragen habt, schreibt sie uns auch gerne an diese E-Mail. Auch wenn ihr Lob oder Kritik oder Themenwünsche habt, könnt ihr sie auch an hausgefragt@dhklein.de schreiben oder ihr lasst sie auf unseren Social-Media-Kanälen da. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.